Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierte Hyundai Service Partner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
Viele kennen die Geschichte von Bonnie und Clyde, dem Mörderpaar, das den mittleren Westen der USA Anfang der 30er Jahre in Angst und Schrecken versetzt hat. 14 Menschen töteten die beiden und lieferten damit Stoff für Filme, Serien und Romane. Unseren heutigen Hauptpersonen diente ihre Geschichte aber nicht als reine Unterhaltung, sondern als Blaupause. Sie waren Vorbilder. Jana F. und Danny M. wollten Serienmörder werden.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. Hier geht es regelmäßig um echte Kriminalfälle, die in unserer Region passiert sind. Denn nicht nur im mittleren Westen der USA, auch zwischen Worms und Wetzlar, zwischen Frankfurt und Bad Kreuznach wird gemordet. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und Host dieses Podcasts. Und für das, was in der heutigen Folge besprochen wird, da gibt es gleich mehrere, ja, man muss es so nennen, Inspirationsquellen. Die eine, die habe ich im Vorspann schon mal angeschnitten. Da geht es um ein Liebespaar, dessen grausame Mordserie fast schon romantisiert wird. Sie sind zu einem Stück Popkultur geworden. Vielleicht kennt ihr ja auch den Song von den Toten Hosen. Leg deinen Kopf an meine Schulter, es ist schön, ihn dort zu spüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde. Eine romantische Vorstellung. Wir beide gegen alle. Wir brauchen nur uns, nur wir gegen den Rest der Welt. Weniger romantisch ist dann das Ende der beiden. In einen Hinterhalt gelockt wird ihr Ford V8 von 167 Projektilen der Polizei und des FBI durchlöchert. Die Behörden fahren alles auf. Automatische Feuerwaffen, Pistolen und Schrotflinten. Jeder der beiden Kriminellen wird etwa 50 Mal getroffen und beide sterben dort, wo noch heute ein Gedenkstein an Bonnie und Clyde erinnert. So ähnlich hat sich das auch das Paar vorgestellt, um das es heute geht. Naja, mit einem anderen Ende vermute ich jetzt mal, aber ein Happy End wird auch diese Story nicht haben. Eine weitere Inspirationsquelle neben Bonnie und Clyde ist eine TV-Serie, so eine Doku-Serie, die man mittlerweile zuhauf auf Netflix findet, die vor einigen Jahren aber auch im linearen Programm gelaufen sind. Vor einigen Jahren heißt in unserem Fall konkret 2017, aber man findet die Folgen auch bei YouTube oder anderen Videoportalen. Die Serie heißt Killerpaare und der Name ist Programm. In jeder der insgesamt 79 Folgen geht es um ein Liebespaar, das gemeinschaftlich mordet. In der Sendungsbeschreibung fragen die Macher, welche Dynamik setzt sich in Gang, wenn ein Pärchen Mordgelüste entwickelt? Experten der Kriminalpsychologie gehen der Frage auf den Grund und analysieren Morde, die von Killerpaaren begangen wurden. Und welche Dynamik sich da in Gang setzt, das haben Jana F. und Danny M. selbst spüren können. Nicht nur, weil sie den Experten der Kriminalpsychologie gelauscht haben, sondern weil sich bei den beiden auch so eine Dynamik entwickelt hat. Ein gemeinschaftlich gereifter Gedanke. Wir wollen einen Menschen töten. Aber lasst uns etwas weiter zurückgehen. In eine Zeit, in der sich unsere Bonnie und Clyde noch nicht gekannt haben. Als Jana F. und Danny M. noch gar nichts voneinander gewusst haben. Und trotzdem lassen sich da bereits Tendenzen oder Strömungen erkennen, die nichts Gutes verheißen. Diese Informationen haben wir, weil der Ex-Freund von Jana F. beim späteren Prozess Angaben dazu gemacht hat. Er lernt Jana 2015 kennen. Sie sind beide Fans von Darmstadt 98. Jana hat zu dieser Zeit sogar eine Dauerkarte fürs Stadion am Böllenfalltor, unterstützt die Lilien da regelmäßig lautstark. Und da treffen sie auch zum ersten Mal aufeinander. Zu einem ganz schönen Moment eigentlich. Es ist der 24. Mai 2015. Um es genau zu sagen, die Lilien gewinnen mit 1:0 gegen den FC St. Pauli und machen damit den Aufstieg in die erste Bundesliga klar. Auf der Tribüne sind auch Jana und Danny. Über Janas Freund schreibt Julia Jüttner 2018 während des Prozesses für den Spiegel. Sie beschreibt Felix W., der eigentlich anders heißt, als fanatischen Fan. Mit einem Fußball auf den rechten Ellenbogen tätowiert. So fanatisch, dass er sich auch mit Fans anderer Vereine zu Schlägereien verabredet hat. Während der Verhandlung sagt er, dass er zu diesem Zeitpunkt nur noch Ablehnung gegen Jana empfindet. Er beschreibt sie als unberechenbar und impulsiv, als eine Frau, die andere motivieren, aufbauen, anspornen könnte. Vielleicht aber auch aufhetzen oder anstacheln. Ganz allgemein beschreibt er sie als sehr grenzenlos, als eine Frau, die kein Limit kenne. Etwa, wenn sie trinke, wenn sie mit anderen Fans unterwegs sei oder feiern geht. Wie er das erzählt, hat Jana ein Alkoholproblem, trinkt auch mal zwei ganze Flaschen Apfelwein auf einmal und verliert nicht nur dann auch mal die Kontrolle. Sie soll ihn bespuckt und geschlagen haben und ihn vor seinen Freunden schlecht gemacht haben. Auch Affären sollen ein Thema gewesen sein und dann erzählt er auch noch, dass sie ihm auf einmal auch Fotos von toten Babys gezeigt hat. Sie hat damals in einem Krankenhaus gearbeitet, daher könnten auch die Fotos stammen, vermutet er. Einen Grund dafür hat es nicht gegeben. Einfach so, sagt der Ex, sei das passiert. Jana F. soll furchtlos gewesen sein. So beschreibt er sie zumindest so sehr, dass sie ihre Freunde oftmals mit ihrem losen Mundwerk in Gefahr gebracht haben soll. Etwa in einer Straßenbahn voll gewaltbereiter Fans einfach mal so die gegnerische Mannschaft beleidigen. Meistens keine gute Idee. Ein halbes Jahr lang etwa hat die Beziehung der beiden gehalten. Dann geht sie auseinander, bleibt aber eine Zeit lang im On-Off-Status. Immer mal wieder kommt man sich wieder näher. Von einem anderen Freund ist erst einmal nichts in Erfahrung zu bringen, aber irgendwann lernt sie dann Danny M. kennen. Bonnie scheint ihren Clyde gefunden zu haben. Das passiert dann allerdings unter weniger schönen Umständen als einem siegreichen Fußballspiel und dem Aufstieg in die erste Liga. Es ist in einer psychiatrischen Klinik in Groß-Umstadt, wo sich die beiden zum ersten Mal sehen, wo sie sich dann auch kennenlernen. Jana F. ist dort aufgrund von Depressionen und ihrer Alkoholabhängigkeit in Behandlung. Danny M. wird dort wegen einer schizophrenen Erkrankung und Depressionen behandelt. Beide sind auf der Station P1 untergebracht, dem Zentrum für seelische Gesundheit. Sie können dann aber nicht weiter dort bleiben. Beziehungen zwischen den Patienten sind da nämlich nicht erlaubt. So eine Beziehung könnte den Therapieerfolg gefährden. Nicht nur den eigenen, sondern auch den der ganzen Gruppe. Und anstatt sich dort irgendwie voneinander fernzuhalten und weiterzumachen, entscheiden sich die beiden dann, die Klinik zu verlassen. Und dann beginnen die beiden ihrem, wie soll man sagen, Spezialinteresse nachzugehen. Serienmörder. Killer, die es zu einer gewissen Bekanntheit gebracht haben. Das fängt an mit Bonnie und Clyde, deren Laufbahn ja in der Popkultur, wie gesagt, auch eine gewisse Romantisierung erfahren hat. Aber es geht weiter, weniger romantisch. Schon bevor sich Jana und Danny kennengelernt haben, scheint Jana von dieser Welt fasziniert. Auf ihrem Laptop finden Ermittler Hinweise auf ihre besondere Neigung. Mehrere Lesezeichen wurden gesetzt zu Artikeln über Serienmörder, zu Videos darüber. YouTube bietet da eine erschreckend große Auswahl, darunter Videos mit Titeln wie Der brutalste Serienmörder der Welt oder auch Der wahre Axtmörder. Und ohne jetzt schon auf die Tat vorgreifen zu wollen, den Axtmörder hat sich einer der beiden oder beide gemeinsam noch am Tattag selbst angeschaut. Das ist bis hierhin noch gar nichts Verwerfliches. Solche Formate boomen nun mal und wenn wir ehrlich sind, in eine ganz ähnliche Richtung geht ja auch dieser Podcast hier. Auch jetzt gerade geht es ja um einen Kriminalfall und da ist ja auch nichts dabei. Sei es, weil die Geschichten einen erschaudern lassen, wie ein guter Film das tut, oder aber weil die Verbrechen vielleicht nahe der eigenen Haustür stattgefunden haben. Problematisch wird es aber, wenn aus reiner Unterhaltung plötzlich so etwas wie Inspiration wird. Wenn aus Unverständnis für und Distanz zu den Tätern plötzlich Bewunderung wird. Und eine solche Entwicklung hat es dann anscheinend auch bei Jana und Danny gegeben. Und in der Berichterstattung und im Prozess sticht eben diese eine Serie, sticht Killerpaare wirklich immer wieder und namentlich genannt heraus. Die beiden müssen das wirklich exzessiv geschaut haben und sich in diese Welt begeben haben. Und so konnte auch die Vorstellung, selbst mal so ein Killerpaar zu werden, in der 38-Jährigen und ihrem 10 Jahre jüngeren Freund reifen. Und so kreisen die Gedanken der beiden schon länger um das Thema. Fasziniert, konsumieren sie Artikel zu Serienmördern, studieren Wikipedia-Einträge und schauen Crime-Dokus. Den festen Entschluss, ihre Fantasien endlich in die Tat umzusetzen, den fassen sie aber anscheinend erst am eigentlichen Tattag selbst. Staatsanwalt Nico Kalb sagt, spätestens am Nachmittag des Tattags beschlossen sie, Serienmörder zu werden. Und sie haben auch schon ein Opfer auserkoren. Es ist die 81-jährige Nachbarin von Dannys Mutter in Dieburg. Zunächst steht da für die Öffentlichkeit aber nur die Polizeimeldung und die damit einhergehende Berichterstattung, etwa im Darmstädter Echo. Seniorin liegt tot in ihrer Wohnung, titelt die Zeitung am 27. März 2017. Todesursache, Art der Verletzungen oder Tatverdächtige, das alles hält die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch zurück. Die Ermittlungen starten ergebnisoffen, wie die Polizei das damals nennt. Es ist die eigene Tochter, die die Tote zuerst findet. Man ist verabredet, so wie immer. Frühstücksdate am Samstagmorgen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Der Schwiegersohn entdeckt die Tote, das Paar ruft sofort die Polizei. Und die prägt im Anschluss auch das Bild in der eigentlich ruhigen Straße. Ein Helikopter sucht aus dem Himmel nach Spuren. Männer in weißen Anzügen suchen die Gegend ab. Im Haus, vor dem Haus, auf der Straße und dem Grundstück. Spürhunde schnüffeln durch die Umgebung. Polizisten befragen die Nachbarn der Senioren und die Suche nach Hinweisen beginnt. Die Seniorin lebte zurückgezogen als Mieterin in einem von drei Frauen bewohnten Haus im Dieburger Westen. Sie wohnt noch nicht allzu lange dort, ist erst vor wenigen Jahren aus Rossdorf zugezogen. Nachbarn erinnern sich an die 81-Jährige als rüstige Frau. Noch sehr fit für ihr Alter, ihrem Kleinwagen ist sie immer noch selbst gefahren und umgänglich sei sie auch gewesen, sagt der Nachbar. Sie hat Kontakt mit ihren Nachbarn gehalten, man kennt sich einfach. Und so wundert man sich in der Nachbarschaft auch darüber, dass plötzlich ein Pflegedienst vor der Tür steht. Den habe sie eigentlich gar nicht gebraucht, sagt man in der Nachbarschaft. Vielleicht ein erster Hinweis auf einen möglichen Täter. Einen Tag nach der Meldung, dass die Frau tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, gibt es dann auch die ersten Details. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die Seniorin durch Messerstiche ums Leben gekommen ist. Das ist das Ergebnis der mittlerweile erfolgten Obduktion der 81-Jährigen. Und neben dem Pflegedienst gibt es eine weitere Spur, die zu dem Täter führen könnte. Am Tatort wurde eine silberfarbene Kette gefunden. Eine Kette, die nicht zu der Frau passt. Möglich also, dass der Täter sie hier verloren hat. Und noch ein Schmuckstück wird bald darauf gefunden. Ein Nachbar bemerkt es, als er die Straße kehrt. Hier geht man davon aus, dass es dem Opfer gehört und hat damit vielleicht auch gleich ein mögliches Motiv. Handelt es sich bei dem Verbrechen um einen Raubmord? Wurde Geld und Schmuck geraubt? Möglich, dass der Täter das Schmuckstück bei seiner hastigen Flucht vielleicht einfach verloren hat. Zum Tathergang halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst aber noch bedeckt. Man wolle kein Täterwissen preisgeben. Aber man geht davon aus, dass sich der Täter bei den tödlichen Stichen auch selbst verletzt hat. Also ein weiterer Anhaltspunkt in dieser Szenerie, die zunächst noch völlig unklar wirkt. Wer hat eine Person mit Schnittverletzungen gesehen? Vielleicht hat er sich ja auch irgendwo behandeln lassen. Und was ist mit der grobgliedrigen silbernen Kette? Kennt jemand den Besitzer? Auf die Schnittverletzungen deuten jedenfalls die vielen Blutspuren hin. Auf der Treppe zur Tür, der Zufahrt zum Haus und auf dem Gehweg sind überall Spuren zu finden. Und die stammen nicht vom Opfer selbst, wurden auch nicht etwa über die Schuhe dorthin getragen. Was folgt, sind dann erst einmal groß angelegte Fahndungsmaßnahmen. Berichte in den Medien, Plakate, die in Dieburg und Großzimmern hängen und es wird eine Sonderkommission gebildet. Und das scheint auch Erfolg zu haben, denn es gehen gleich mehrere Hinweise ein. Und es fallen auch Namen. Es geht um konkrete Personen, die gleich von mehreren Hinweisgebern genannt werden. Wer die Hinweise, warum gegeben hat, dazu äußert sich die Darmstädter Staatsanwaltschaft zum Schutz der Informanten nicht. Aber man hat diese Hinweise dann sehr ernst genommen. Und so sagt es eine Sprecherin damals, als wir dann feststellten, dass die Beschuldigten befreundet sind, ergab alles ein Bild. Und ich glaube, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wer diese befreundeten Beschuldigten sind, Jana F. und Danny M. Zu letzterem passt dann auch die Blutspur, das hat man abgeglichen. Und dann klickten auch schon die Handschellen, wie man so schön sagt. Allerdings nicht in Südhessen, nein, noch nicht einmal in Deutschland. Es sind spanische Polizisten in der Provinz Cadiz, die Danny und Jana festnehmen. Nachdem die Hinweise eingegangen sind, hat man einen EU-Haftbefehl ausgeschrieben und dann hat die Zusammenarbeit mit den spanischen Kollegen wohl auch ganz gut funktioniert. So kann die Polizei in dem Mordfall nun nicht mal eine Woche nach der Tat schon zwei Verdächtige präsentieren. Aber die Frage nach dem Warum bleibt weiterhin offen. Zu einem möglichen Motiv werden zunächst einmal keine Angaben gemacht. Aussagen dazu erhofft man sich dann natürlich von dem Prozess gegen die beiden. Nach ihrer Rückkehr in Deutschland werden sie im April 2017 einem Ermittlungsrichter in Darmstadt vorgeführt, aber dann vergeht noch so einiges an Zeit. Das nächste Mal, dass man von dem Fall öffentlich etwas mitbekommt, ist dann nämlich erst im Januar 2018. Denn dann ist klar, die beiden müssen sich vor Gericht verantworten. Der erste Verhandlungstag ist für den 7. Februar am Darmstädter Landgericht angesetzt und man plant mit insgesamt 8 Terminen. Und zu diesem Zeitpunkt, also zwischen Terminankündigung und Prozessbeginn, da erfährt man dann auch weitere erste Details. So sollen die beiden Verdächtigen die Frau aus Geldnot erstochen haben. Außerdem ist auch da schon bekannt, welche Crime-Serien sich die beiden so gerne angeschaut haben und auch der daraus entstandene Plan, selbst ein Killerpaar zu werden, wird schon öffentlich bekannt gemacht. In der Anklage heißt es, sie sollen aus diesen Gründen die Wohnung der 81-Jährigen aufgesucht haben, die sie dann auch arglos in ihre Wohnung gelassen hat. Man kennt sich ja so ein bisschen, schließlich wohnt Dannys Mutter gleich nebenan. Einmal im Wohnzimmer gelangt, führen sie die Tat dann aus. 11 Messerstiche und Schnitte sind es, die letztendlich den Tod der Rentnerin herbeiführen. Sowohl von vorne als auch von hinten. Nun gilt es natürlich zu klären, waren beide gleichermaßen beteiligt? Gab es weitere, vielleicht noch nicht entdeckte Opfer? Denn Serientäter, naja, die wollen ja mehrere Morde begehen. Und auch wenn sie nicht viel Zeit hatten nach ihrem ersten Mord, wer weiß, was bis zu ihrer Festnahme in Spanien noch alles geschehen ist. Ebenfalls offen ist noch die Frage, ob Danny voll schuldfähig ist. Zumindest bestehen im Vorfeld Zweifel daran und es wurde ein Sicherungsverfahren beantragt. Das würde dann unter anderem bedeuten, dass er selbst bei der Verhandlung gar nicht anwesend sein muss. Lass uns jetzt, wo die Formalitäten vor dem ersten Verhandlungstag geklärt sind, auf die Anklage schauen. Vorgeworfen wird ihnen, dass Danny von hinten und Jana von vorne auf die 81-Jährige eingestochen haben sollen. Danny trifft Hals und Nacken der Frau, Jana Hals und Brust. Und ja, man hat da wohl auch noch nach Geld oder Wertgegenständen gesucht, vorrangig. So die Staatsanwaltschaft sollen die beiden aber um des Tötens willen gehandelt haben. Der Vorwurf, gemeinschaftlicher Mord. Und angeregt von Horrorfilmen und der Fernsehserie Killerpaare sowie aus Geldnot sollen sie sich dann entschieden haben, Serienmörder zu werden und mit der 81-Jährigen als großzügig bekannten Seniorin ihr erstes Opfer außer Korn zu haben. Und wie sie das dann ausgeführt haben, die Stiche von vorne wie auch von hinten, das haben wir ja schon gehört. Als die Frau dann auf dem Boden liegt, sucht Danny nach Wertsachen. Jana fordert ihn wohl mehrmals auf, unter der Matratze der Toten nachzusehen. Sie soll während dieser Zeit nochmal auf die am Boden liegende Seniorin eingestochen haben. Geld finden die beiden dann aber nicht. Sie rauben lediglich den Ehering der Witwe und den ihres schon verstorbenen Ehemanns. Was besonders tragisch ist, die 81-Jährige schafft es noch, am Boden liegend den Notruf zu wählen. Aber sie bekommt keinen Satz mehr heraus. Ein letztes Röcheln ist es nur noch und dann ist sie tot. Die beiden Täter aber, die fliehen nicht direkt. Ja, also sie wurden in Spanien festgenommen, aber die Tage nach der Tat verbringen sie noch in Deutschland. Und es ist nicht so, dass sie sich verstecken. Vielmehr gilt die alte Weisheit, die Täter kommen immer nochmal zum Tatort zurück. Und so ist es auch bei Jana und Danny, als sie am Tag nach dem Mord Dannys Mutter besuchen. Denn wie gesagt, die wohnt ja gleich neben dem Tatort im gleichen Haus und von dort aus schauen sie der Polizei quasi dabei zu, wie die versucht, auf ihre Spur zu kommen. Also das ist schon irre, aber dann wird es den beiden auch zu heiß, dann müssen sie irgendwie weg. Weg in ein Land, das kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland hat. So ist zumindest der Plan. Zurückverfolgen lässt der sich, weil auf Janas Computer einen Tag nach dem Mord nach genau solchen Ländern gesucht wurde. Und man wollte wohl auch schauen, was bisher über das Verbrechen bekannt ist. So wurde bei Google nach Echo Todesfall und Tote Dieburg gesucht. Echo in diesem Fall nicht wegen irgendwelchen Geräuschen, sondern weil das Echo die Regionalzeitung unter anderem im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist. Und im Echo wurde zu diesem Zeitpunkt ja auch schon über das Verbrechen berichtet. Ob Danny und Jana nur verfolgen wollten, ob die Polizei schon etwas darüber preisgibt, ob sie den Tätern auf die Schliche gekommen ist? Die eigene Angst vor dem Gefasstwerden beruhigen oder ganz im Gegenteil, das eigene Geltungsbedürfnis befriedigen. Wir, das Killerpaar, sie schreiben über uns, haben noch keine Ahnung, wer wir eigentlich sind, aber bald kennt uns jeder. Das habe ich jetzt schon rein interpretiert, aber bei einem derartigen Konsum von Killerpaaren und Co. denke ich schon, dass man nicht nur die Morde, sondern auch den zweifelhaften Ruhm wollte, der damit einhergeht. Und gehen wir zurück zu der Suchanfrage nach Ländern ohne Auslieferungsabkommen. Sie haben da auch was gefunden, nämlich Afrika. Das ist ihr Ziel, als sie dann bei Dannys Mutter aufbrechen und sich mit Janas Auto auf den Weg machen. Aus Südhessen fahren die beiden dann zunächst nach Frankreich. Dann geht es weiter bis nach Spanien. Wenn alles klappt, dann geht es bei Gibraltar über das Meer nach Afrika und damit in Sicherheit. Zumindest mal in Sicherheit vor den Behörden. Ein konkretes Ziel der beiden in Afrika ist nicht bekannt. Nur weg hier, weg aus Europa, weg aus den Fängen der Ermittler. Aber das erhoffte Startkapital fehlt. Eigentlich haben sie ja geglaubt, bei ihrem ersten Mordopfer fündig zu werden. Mit einem Batzen Geld in der Tasche flüchtet es sich ja auch irgendwie viel angenehmer als blank. Denn das waren die beiden. Also beginnt eine Art Work and Travel. Um den Kraftstoff bezahlen zu können, schrauben sie vor Tankstellen ihre Kennzeichen ab, tanken voll und rasen dann einfach davon. Kein Kennzeichen, keine Möglichkeit, zurückverfolgt und geschnappt zu werden. Aber Sprit allein reicht nicht, sie müssen ja auch was essen. Schokoriegel stehen da hoch im Kurs, die klauen sie in gleich mehreren Supermärkten und auch ganze Flaschen Schnaps schaffen sie herbei. Auch hier dienen Supermärkte mehr als Selbstbedienungsregale. Und es scheint erstmal auch ganz gut zu klappen. Viele Details weiß man von ihrer Flucht nicht, aber immerhin 2500 Kilometer legen die beiden mit dieser Taktik zurück. So weit ist es bis in die spanische Hafenstadt Algeciras. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da sind sie eigentlich schon da, wo sie hinwollen. Da, wo sie Europa verlassen wollen. Unweit von Gibraltar, nahe der Straße von Gibraltar und dem rettenden Ufer Afrikas. Dazu kommt es aber nicht mehr, denn genau eine Woche nach dem Mord werden sie von der spanischen Polizei festgenommen. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem die Flucht der beiden und auch die, ja, Karriere, wenn man so will, ein jähes Ende findet. Gott sei Dank, muss man sagen, denn in der Theorie wäre der Mord in Dieburg ja auch nur der erste von vielen weiteren gewesen. Jana F. wird in einem Frankfurter Frauengefängnis untergebracht. Danny sitzt im Sicherungsverfahren in der forensischen Psychiatrie Haina. Vor Gericht erscheinen dann aber beide. Danny muss der Verhandlung nicht fernbleiben. Ein freudiges Wiedersehen ist es für die beiden aber nicht. Klar wäre es ja unter keinen Umständen, aber nicht nur die Umstände, unter denen sie sich nun wiedersehen, haben sich geändert, scheinbar auch die Beziehung, denn die Angeklagten würden sich keines Blickes mehr. Danny hat zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach mit einem Gutachter, Ernst Ulrich Vorbach, gesprochen. Vielleicht ist das der Grund für die eisige Stimmung zwischen den Angeklagten, denn Danny hat die Tat gestanden, wenn auch mit elementaren Widersprüchen, wie Vorbach das sagt. Zum Beispiel, wenn es um die Beteiligung von Jana F. geht. In seiner ersten Aussage sagt Danny, dass seine damalige Freundin bei der Tat nicht einmal dabei gewesen sei. Er alleine habe die Seniorin umgebracht, doch dann eine neue Variante, in der Jana auch zugestochen habe. Weiter erzählt er dann auch über die Flucht und dass man sich auf dem Weg nach Afrika tatsächlich wie Bonnie und Clyde gefühlt habe. Er ist also geständig, erzählt dem Gutachter vieles, vor der Tat, von der Tat und nach der Tat, aber Jana, seine Ex, die schweigt beharrlich zu der Sache. Ihre Taktik, so ohne Verurteilung aus der Nummer rauszukommen. Denn laut ihrem Verteidiger gibt es keinerlei Beweise, dass sie an dem Verbrechen beteiligt war. Das gefundene Blut stammt von Danny, die gefundene Kette ebenfalls. Er Ex selbst macht widersprüchliche Angaben und Zeugen gibt es keine. Aber kommt sie da wirklich ganz ohne Strafe raus? Für sie spricht die Aussage der leitenden Oberärztin des Zentrums für seelische Gesundheit in Groß-Umstadt, Barbara Joost. Sie wird vor Gericht zu beiden Angeklagten befragt und zu Jana sagt sie, die Angeklagte gehörte für mich zu den Patienten, von denen ich denke, die kommen schnell wieder auf die Füße. Vor diesem Hintergrund hatte mich diese Partnerwahl überrascht. Also positiv wie negativ, sie impliziert ja eigentlich, dass sie Jana auf einem guten Weg gesehen hat und Danny eher nicht so. Sie erklärt dann auch nochmal, warum Jana überhaupt behandelt wurde. Depressionen, Alkoholabhängigkeit und ADHS seien die Gründe für ihren Aufenthalt in Groß-Umstadt gewesen. Aber so schnell kann sich das Blatt wenden, sie wird von einem Zeugen auch schwer belastet. Wobei hier wieder die Frage der Glaubwürdigkeit im Raum steht, denn der 50-jährige Zeuge ist kein leitender Oberarzt, sondern ein Gefängnisinsasse. Er saß mit Danny 2017 in der JVA in Weiterstadt ein und da soll er sich dem Mann anvertraut haben. Er sagt wörtlich, er hat mir erzählt, dass er mit seiner Freundin die Frau getötet hat. Was dann auch nicht gerade auf das Vertrauenskonto des Zeugen einzahlt, sind die vielen Erinnerungslücken, die er hat. Sie sind die Folge einer OP mit Vollnarkose. Was er aber noch erzählt hat, ist, dass Danny ihm gesagt hat, dass Jana aus der Sache rausgehalten werden soll, damit sie ihn von außen in der Haft unterstützen kann. Und ja, das klingt wieder sehr nach Danny, dass der ihm erzählt habe, dass er Serienmörder werden will und dass beide von der Serie Killerpaare beeindruckt gewesen seien. Und der Zeuge sagt, der sei jetzt auch ein Fan davon geworden und schaue die Serie nun regelmäßig. Der Verhandlungstag wird dann irgendwann abgebrochen, weil Danny aufgrund von akustischen Halluzinationen der Verhandlung nicht mehr folgen kann. Auch das ist bei Gericht ein Thema. Wie ist es um seinen Gesundheitszustand bestellt? Da kommen wir gleich noch dazu. Am gleichen Prozesstag hat nämlich auch der Ex-Freund von Jana ausgesagt. Wir erinnern uns, der Fußballfan, der nimmt noch eine wichtige Rolle an diesem Prozesstag ein. Denn was man bis dahin noch nicht weiß, Jana soll ihn am Abend nach der Tat auch noch aufgesucht haben. Sie habe Scheiße gebaut, soll Jana zu ihm gesagt haben. Und auch auf mehrmalige Nachfrage wollte sie wohl nicht damit rausrücken. Es sei zu krass, sie könne ihm das nicht erzählen. Dann aber kommt sie doch langsam raus damit und sagt, dass sie nun einen anderen Weg einschlagen müsse, weil sie sich entschieden habe, Serienmörderin zu werden. Die Einschätzung zu Jana F. kennen wir ja schon. Loses Mundwerk und übertreiben. Er nimmt das dann nicht so ernst, als er das hört. Er sagt, er musste lachen, als Jana ihm das erzählt habe. Und seine Antwort war dann, ach ja, wie viele hast du denn schon? Und Jana soll dann gesagt haben, dass es drei Opfer gebe. Eines, das wird das tote Baby sein, das von dem Jana einfach so ein Foto gezeigt hat. Eine Totgeburt in einem Krankenhaus, in dem sie mal gearbeitet hat. An dem Mann, den sie als Nummer zwei auf ihrer Liste hat, da könnte auch was dran sein, denn auch der soll während ihrer Arbeit in einem Schweizer Krankenhaus gestorben sein. Deswegen hat Jana F. auch schon mal im Gefängnis gesessen, man konnte ihr das aber nicht hundertprozentig nachweisen, aber das ist eine andere Geschichte. Naja, und dann erwähnt sie halt auch, dass sie heute eine alte Frau getötet habe. Und von der wusste ihr Ex zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Es geht aber noch weiter. Jana sagt ihm, dass sie ihn jetzt auch umbringen werde. In ihrer Hand ein Klappmesser. Sie bedroht ihn sogar damit, aber der Ex kann darüber nur lachen. Sie sollen dann Sex gehabt haben, was Jana aber bestreitet. Jana soll in der Nacht auch bei ihm übernachtet haben und in der Nacht ist dann nochmal etwas vorgefallen. Der Ex schläft und wird mitten in der Nacht vom Geschrei seines Kindes geweckt. Es hat Bauchschmerzen. Als er aufwacht, bemerkt er dann, wie Jana plötzlich eine Bewegung so weg von ihm macht. Weggehüpft sei sie, wie er das beschreibt. Und nachdem er dann von seinem Kind zurückkehrt und wieder ins Bett kommt, sagt Jana zu ihm, dass ihm das Kind das Leben gerettet habe. Mutmaßung hier, sie wollte ihn umbringen, im Schlaf. Hat sich da schon so rangetastet, doch dann schrecken beide durch das Geschrei auf und sie verwirft ihren Plan wieder. Jana verlässt dann die Wohnung noch in der Nacht und was dann folgt, ist die schon beschriebene Flucht nach Spanien. Und für diese Flucht hat sich Jana wohl auch einen Plan überlegt, um irgendwie aus der Sache rauszukommen. Also, es gibt eine Polizistin, die Jana F. aus einem anderen Zusammenhang kennt. Sie kümmert sich um sogenannte Problemfans, also Fußballanhänger, die man im Auge haben sollte, die durch Schlägereien, Pyro oder andere Dinge auffallen, die aus den Stadien raus sollen. Und die beiden haben dann immer mal wieder losen Kontakt und so auch am 29. März. Da bekommt die Beamtin einen Anruf von der Angeklagten. Darin behauptet sie, Danny habe sie entführt, also dass sie gar nicht aus eigenem Willen nach Spanien gefahren ist und ihr Entführer ein Messer bei sich habe. Sie flüstert in ihr Telefon. Der angebliche Entführer sei gerade auf der Toilette, nur deshalb kann sie sich nun melden. 10 Minuten nach dem Telefonat folgt eine SMS, in der Jana das Ziel ihrer Reise in Spanien mitteilt. Aber nicht nur Jana hat zu dieser Zeit Kontakt zu der Problemfan-Polizistin, auch ihr Ex hat sich bei der Beamtin gemeldet. Er hat in den Nachrichten gehört, dass eine Rentnerin in Dieburg erstochen worden ist. Bei Janas Besuch habe er das noch nicht gewusst, aber in Zusammenhang mit dieser Info, die er jetzt hat, kann er Janas merkwürdigen Besuch am Abend der Tat nun ja ein Stück weit eher einordnen. Was, wenn Jana dieses Mal nicht nur Blödsinn geredet hat, wenn sie wirklich die Mörderin der Seniorin ist? Die Polizistin schickt daraufhin Jana eine SMS. Hast du kurz Zeit zum Telefonieren, steht darin. Mehr nicht. Und darauf folgt eben das Schauspiel um die angebliche Entführung. Danny weiß lange nichts davon, aber letztendlich ist es Jana, die dafür sorgt, dass die Polizei ihnen doch auf die Schliche kommt. Er glaubt erstmal, dass sie einfach von Zielfahndern entdeckt und festgenommen wurden. Dabei ist es, um im Bild zu bleiben, Bonnie selbst, die ihren Kleid ans Messer liefern will. Als er das erfährt, ist er gerade in den Händen der Polizei und auf dem Weg zurück nach Deutschland und das ist dann auch vielleicht der Grund, warum die beiden sich vor Gericht keines Blickes mehr würdigen. Dabei scheint Janas Absicht auf den ersten Blick relativ klar. Danny opfern, um selbst aus der Sache rauszukommen. Die Geschichte lautet dann, nachdem er die Seniorin umgebracht hat, hat er mich als Geisel genommen und entführt. Gute Geschichte, aber die nimmt ihr eigentlich niemand ab. Vielleicht hat sie das selber auch gemerkt und daraufhin schwenkt sie um. Die Story sei nun doch wieder ganz anders gelaufen. Okay, die Entführung hat es nie gegeben, von dem Mord haben sie aber trotzdem nichts gewusst. Die Fahrt nach Spanien sei einfach ein Urlaub, ein Roadtrip des Paares gewesen. Erst als sie dann unterwegs waren, soll Danny ihr gestanden haben, dass er die Frau umgebracht hat. Und aus ihrer Sicht, warum auch nicht, bislang gibt es keine Beweise, die gegen sie sprechen. Bei Danny, der ohnehin geständig ist, wurden bei Untersuchungen nach der Tat festgestellt, dass er eine arterielle Verletzung an der linken Hand hat. Das Blut am Tatort, das scheint wirklich von ihm zu sein. Auch sein Bewegungsprofil am Tattag belastet ihn. Bei Jana aber gibt es keine ähnlichen Beweise. Es sind Annahmen, Beschuldigungen und Indizien, die auf eine Frau treffen, die bestreitet, etwas mit dem Verbrechen zu tun gehabt zu haben. Und um Indizien und eine Analyse ihrer Person dreht sich dann auch der letzte Verhandlungstag vor der Urteilsverkündung. Wir haben das schon besprochen hier in dieser Folge. Es geht um die Auswertung ihres Laptops, um Killerpaare, um Axt- und Serienmörder und um die Suche nach dem Verbrechen in Dieburg, nach Ländern, die kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland haben. Verdächtig? Ja. Eindeutige Beweise? Eher nicht, nein. Und trotzdem, als der Vorsitzende Richter Volker Wagner am 18. April 2018 das Urteil spricht, zittert, weint und schluchzt Jana. Denn die entkommt ihrer Strafe nicht und die lautet lebenslang wegen Mord aus Habgier. Es gibt keine andere Möglichkeit, als beide Angeklagte wegen gemeinschaftlichen Mordes zu verurteilen, sagt Wagner. Man glaubt der Frau nicht und es wird dann, so wie wir es eben auch getan haben, noch einmal aufgelistet und natürlich begründet, warum man ihr nicht glaubt. Sie hat ihrem Freund zur Flucht verholfen. Sie hat ihn nicht verraten, als sie in Deutschland noch die Möglichkeit dazu hatte, dem Spiel schnell ein Ende zu setzen. Dann sind da noch die Aussagen von ihrem Ex, die Zitate aus der Nacht nach der Tat, die keine Zweifel an ihrer Mittäterschaft lassen. Und die Faszination für Serienmörder natürlich, für das Brutale, für Killerpaare, alles sauber auf dem Laptop dokumentiert. Das Internet bietet viel Versuchung, sagt der Richter. Diesen Versuchungen sind die beiden Herrschaften erlegen und so steht am Ende nicht Freispruch, wie es Jana F.'s Verteidiger gefordert hatte, sondern schuldig und damit verbunden eine lebenslange Haftstrafe, die übrigens auch Danny absitzen muss. Damit folgt das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft in Teilen, denn die besondere Schwere der Schuld wird für keinen der beiden Angeklagten festgestellt. Und am Rande des Urteils wird dann auch noch bekannt, dass auf Betreiben der Darmstädter Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Dieburg ein weiterer Haftbefehl gegen Jana ergeht. Wieder geht es um Mord. Denn jetzt, wo die Staatsanwaltschaft Kenntnis darüber hat, dass Jana den Vorfall einer Klinik in der Schweiz selbst als Mord bezeichnet hat, muss man da natürlich nochmal draufschauen. Der Fall ist aus dem Jahr 2006, wo sie in der Schweiz als Krankenschwester gearbeitet hat. Sie soll einen Patienten mit einer Überdosis Insulin getötet haben. Beide Seiten, also sowohl die Anwälte von Jana als auch von Danny, legen im Anschluss übrigens Revision ein. Aber die wird bald darauf wieder verworfen, da man keine Rechtsfehler in dem Richterspruch gefunden hat. Es bleibt bei einer lebenslänglichen Haftstrafe für beide. Und damit findet der Plan, Serienmörder zu werden, wie Bonnie und Clyde zu werden, ein jähes Ende. Und zu Ende ist damit auch diese Folge von Abgrundtief. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn ihr diesen Fall und den Podcast insgesamt spannend findet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in Form einer Bewertung festhalten würdet. Vielen Dank auch dafür und damit verabschiede ich mich. Macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.